Also wer jetzt wieder aufschreit und sagt, Moment mal, ich habe doch hier gerade wieder eine Pressemitteilung gelesen, dass die Preise wieder am Steigen sind, der kann sich jetzt mal wieder hinsetzen. Ja.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und Servus. Wir sind zurück, liebe Podcast-Hörer. Nach der Sommerpause habt ihr uns jetzt wieder verdient, ja, mit einem neuen Thema. Der Lehmann-Hüber-Talk ist zurück und dabei ist natürlich auch der Sebastian. Hi Sebastian.
So ist es. Servus. Die Wiesen sparen wir uns dieses Jahr, deswegen können wir im Oktober die Sommerpause beenden.
Ja, wir halten uns stark zurück. Also ich glaube, du warst noch gar nicht. Ich werde jetzt noch einmal gehen und dann hoffe ich, dass wir es gut überleben werden, aber ja, wir haben viel zu tun, Sebastian. Es ist nicht so, dass wir keine Lust auf die Wiesen haben, aber wir haben tatsächlich viel zu tun und es gibt viele Themen. Und unter anderem haben wir diese Folge vorbereitet und werden euch halt einmal ein paar Zahlen um die Ohren knallen, denn heute ist wieder so ein bisschen Sebastian-Time. Wir werden heute über den Immobilienmarkt-Update geben, so heißt die Folge, und euch etwas erzählen zu den neuen Bodenrichtwerten. Und da wird es richtig spannend, Sebastian, weil, wie ihr alle wisst, ist ja die letzten Jahre einiges passiert. Und da diese Werte alle 2 Jahre nur rauskommen, haben wir jetzt natürlich mal einen ganz interessanten Blick darauf, was ist denn tatsächlich 22 und 23 passiert, und zwar faktisch. Ne?
So ist es. Und wir wissen ja, dass ihr immer gerne auf dem Laufenden seid, was den Immobilienmarkt angeht. Und deswegen machen wir ja traditionell, wenn ich mich richtig erinnere, immer die erste Folge nach der Sommerpause so ein kleines Update. Was hat sich denn am Immobilienmarkt getan? Wir versuchen euch ja immer so alle 6 Monate da mal ein paar Zahlen um die Ohren zu werfen. Bevor wir damit einsteigen, erinnert ihr euch aber wahrscheinlich noch, in unserer Jubiläumsfolge der 100a und 100b hat uns der Holger ja am Ende eine kleine Aufgabe gegeben, beziehungsweise eine sehr gute Anregung gegeben. Und zwar war ja der Deal für alle Kunden, die sich bei uns auf den Podcast hin melden und an einer Immobilienbewertung interessiert sind. Für einen gewissen Zeitraum spenden wir 100 Euro für einen guten Zweck. Und dem war auch so. 3 von euch haben sich bei uns gemeldet. Wir haben 3 Bewertungen gemacht und entsprechend jetzt eine Spende von 300 Euro an den Kältebus überwiesen. Und wir haben uns für diese Organisation entschieden, weil es natürlich auch im Entferntesten, nicht falsch verstehen, so ein bisschen was mit Dach über dem Kopf und zu Hause wäre zu viel gesagt. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Es hat so ein bisschen einen Bezug zum Wohnen und deswegen haben wir diese Organisation gewählt.
Um die Ärmsten unter uns, die auch ein Dach über dem Kopf brauchen, zu unterstützen. Das wolltest du wahrscheinlich sagen, Sebastian.
So ist es. Genau. Ich war mit den Gedanken nämlich auch schon bei den Bodenrichtwerten. Und da steige ich jetzt vielleicht mal nochmal ein. Unsere treuen Hörer wissen ja, was Bodenrichtwerte sind. Ich erkläre es jetzt nochmal für unsere hoffentlich zahlreichen neuen Zuhörer, die noch nicht so im Thema drin sind. Also die Bodenrichtwerte werden alle 2 Jahre vom Gutachterausschuss der Stadt München veröffentlicht. Die neuesten jetzt eben Anfang diesen Jahres oder zum Stichtag 1.1.24 veröffentlicht wurden sie im August. Und die basieren immer auf den tatsächlich erzielten Verkaufspreisen für Grundstücke in den zurückliegenden 2 Jahren, in diesem Fall also für die Jahre 22 und 23, und sind somit amtlich festgelegte durchschnittliche Grundstückswerte für bestimmte Lagen in München. Wir kriegen da immer eine ganz dicke Karte, man kann das sowohl digital machen, man kann aber auch, und da sind wir immer noch Fans davon, wirklich ein dickes Buch sich bestellen für einen signifikanten Geldbetrag, den man dafür bezahlen muss, aber die Aussagekraft ist natürlich für uns immer ganz spannend, wenn wir dann diese Karten nebeneinander legen zu denen von vor 2 Jahren und dann eben für euch mal rausrechnen, wie hat sich das Ganze entwickelt und ist halt für uns und für alle im Immobilienmarkt Beteiligten eine sinnvolle Orientierungsgröße für die Wertentwicklung.
Auf jeden Fall, also wir fiebern diesem Tag eigentlich immer ein bisschen entgegen, vor allem in der letzten Zeit, Sebastian, hat sich ja einiges getan und wir haben als Makler an der Front natürlich unsere Erfahrungen gesammelt, aber jetzt haben wir natürlich nochmal schwarz auf weiß vorlegen, was denn der gesamte Markt, was im gesamten Markt passiert ist für Grundstücke in diesen sehr turbulenten Jahren 2022, 2023.
Ja, was man dazu halt auch immer noch sagen muss, und da muss man wirklich auch immer noch mal explizit darauf hinweisen, die tatsächlichen Verkaufspreise können natürlich noch mal von diesen Bodenrichtwerten deutlich abweichen. Es sind wirklich Durchschnittspreise, immer für bestimmte Gevierte, für bestimmte Stadtviertel. Es kann aber auch der tatsächliche Verkaufspreis höher oder niedriger ausfallen. Hängt halt dann an so individuellen Faktoren wie der Mikrolage. Sind wir jetzt direkt an der Hauptstraße oder an der Bahnlinie oder doch am Waldrand? Was haben wir für Bebauungsmöglichkeiten auf den Grundstücken und wie ist halt die insgesamt die Nachfragesituation eben genau für diese Lage? Und deswegen nie 1:1 nur multiplizieren, sondern man muss das alles immer hinterfragen. In den meisten Lagen ist es nämlich jetzt so, und das haben wir eben für euch rausgesucht, liegen die Werte 2024 ungefähr 10-20% unter den Werten 2022. Das war ja das, was wir alle auch erwartet haben, und wir haben ja auch regelmäßige Marktupdates schon gemacht. Ihr wisst ja, dass nicht nur die Wohnungs- und Häuserpreise spürbar runtergegangen sind im Zuge des Zinsanstiegs, sondern in der Folge natürlich auch die Grundstückspreise. Höhere Zinsen, niedrigere Nachfrage, und dann kommt es halt für deutlich weniger Leute in Frage.
Also wer jetzt wieder aufschreit und sagt, Moment einmal, ich habe doch hier gerade wieder eine Pressemitteilung gelesen, dass die Preise wieder am Steigen sind. Der kann sich jetzt mal wieder hinsetzen, ja, und ruhig durchatmen. Man muss genau drauf schauen, wo denn die Preise sich in Deutschland gerade wieder etwas in eine andere Richtung bewegen. Also wir sprechen hier gerade wieder was gelesen heute von Dortmund und Bochum, ja, wo wir in der Region Nordrhein-Westfalens leichte Steigerungen wieder haben. Wir sind aber in München immer noch in einem Negativknick hängen geblieben, es stagniert, ja, aber gesamteinheitlich immer noch auf einem hohen Niveau, ja, darf man nicht vergessen, haben wir schon öfter erwähnt, den Knick, den es hier gab, der war auch nötig, Sebastian, damit sich der Markt auch wieder ein bisschen angleicht und ausgleicht, denn er war ja wirklich bis in die Spitze, in den Haarspitzen hochgetrieben. Und hat dann da sein Ende gefunden auch, ja, mit der Zinserhöhung.
Also den Boden haben wir jetzt flächendeckend gefunden. Es gibt tatsächlich einzelne kleinere Marktbereiche, wo es auch vielleicht schon wieder eine leichte Tendenz jetzt bei kleineren Wohnungen in Top-Zustand vielleicht wieder nach oben gibt. Aber das ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt hier von einer Trendumkehr sprechen, sondern wir haben jetzt erstmal den Boden gefunden und das neue Niveau jetzt eben, um zurückzukommen auf die Grundstücke, liegt eben je nach Stadtvierteln flächendeckend so 10-20% unter den letzten Bodenrichtwerten. Aber es gibt wie immer natürlich auch ein paar Ausnahmen. Einzelne Lagen haben auch stagniert, wie zum Beispiel jetzt die Menterschweige, oder es gibt auch ein paar wenige Top-Lagen, wie jetzt Gern oder Herzogpark, wo die Bodenrichtwerte auch minimal gestiegen sind gegenüber der Vorjahresperiode. Aber wie gesagt, das sind wirklich ganz wenige Ausnahmen. Warum ist das so? Das sind halt die Lagen, wo die noch geldigeren Menschen ihre Immobilien und Grundstücke kaufen. Und ja, in den höchsten Preissegmenten in München sind die Käufer einfach deutlich weniger zinsabhängig und damit auch weniger zins- und preissensibel, weil da das Eigenkapital halt einfach von den Konten geräumt wird und investiert wird. Und deswegen halt der Einfluss vom Zins auf die Marktwerte weniger durchschlägt oder gar nicht durchschlägt.
Ein Vorteil hat das Ganze, Sebastian, denn noch nie, also seit ich jetzt Immobilienmakler bin, seit gut, auch schon 13 Jahre, noch nie hat man so viel Auswahl gehabt auf dem Markt und Grundstücke zu finden. Ne? Also ich kann mich nur erinnern, dass Grundstücke Mangelware waren, und wenn du eins hattest, dann ist das quasi schon unter der Grasnarbe verkauft worden. Aber jetzt hast du ja tatsächlich eine Auswahl an verschiedenen Grundstücken. Verkäufer sind verhandlungsbereit aus den genannten Gründen. Und
viele Grundstücke haben einfach eine sehr lange Historie jetzt schon. Also ich habe es gerade neulich eine Bewertung für ein Grundstück in Waldtrudering gemacht vor ein paar Tagen. Und wo es halt in Trudering und Waldtrudering jetzt mal zum Beispiel vor ein paar Jahren 2-3 Grundstücke online auf dem Markt gab für wenige Wochen, wenn überhaupt, wenn auch nur vielleicht wenige Tage, sind es jetzt gerade über 30 Grundstücke auf dem Markt mit Vermarktungszeiten von 6 Monaten, 9 Monaten oder sogar über einem Jahr.
Ja, also immer da, wo es auch Marktschwankungen gibt, gibt es auch immer wieder auch Chancen. Ja, derjenige, der damals gewartet hat, nicht zugeschlagen hat in der Hochpreisphase, hat jetzt vielleicht bessere Möglichkeiten, wenn er nicht abhängig ist oder wie du so schön sagst, zinsabhängig ist, ja, und das Eigenkapital halt da ist, auch fürs Bauen auch.
Man muss halt auch jetzt zwei Zielgruppen unterscheiden, die unterschiedliche Zahlungsbereitschaften haben. Das eine sind sie die Privatkäufer, die entweder für sich selbst ein Einfamilienhaus bauen wollen oder mit Freunden zusammen ein Doppelhaus. Die schauen dann halt so bis 500, 600 Quadratmeter Grundstücksgröße. Das lässt sich im Moment noch etwas preisstabiler verkaufen. Das heißt, da sind die Abschläge, wir kommen auch gleich nochmal auf den Halbjahresbericht 2024 vom Gutachterausschuss, der dann wiederum die Bodenrichtwerte nochmal aufgreift und nochmal in das Jahr 2024 transportiert. Aber Kernaussage, kleinere Grundstücke, so bis 500, 600 Quadratmeter, die eben auch von Privatkäufern in Betracht gezogen werden, haben einen weniger starken Preisverfall erlitten als die Grundstücke jetzt so über 1000 Quadratmeter, 1500 Quadratmeter, die eigentlich primär an Bauträger gehen. Ihr habt es alle mitbekommen, Bauträger sterben, Projektentwickler pleiten. Da haben sich halt ganz viele verhoben und verkalkuliert in den letzten Jahren zu Höchstpreisphasen und die haben jetzt eher noch die Probleme, ihre aktuellen Projekte, Wohnungen und Häuser zu verkaufen, bevor die überhaupt mal drüber nachdenken, neue Grundstücke zu kaufen und neue Projekte anzugehen.
Naja, Timing war eine große Sache bei den Bauträgern, Sebastian, wenn du noch in der Hochphase eingekauft hast und dann eben über diesen Zenit gekommen bist mit dem Preisverfall, der Zinssteigerung und du sitzt noch auf deinem Grundstück oder hast bereits angefangen zu bauen, hast du natürlich jetzt ein Problem gehabt. Ja,
ja, man sieht auch ganz viele Grundstücke, die von Bauträgern aktuell versucht werden, weiter zu verkaufen,
ja,
weil sich einfach die Baumaßnahme nicht mehr lohnt. Die Baukosten ja auch gestiegen waren, auch wenn sie sich jetzt gerade schon wieder auch ein bisschen erholen, weil es einfach weniger Bauprojekte gibt. Dann werden auch die Baukosten und die Handwerker wieder ein bisschen günstiger. Aber ich sehe es gerade bei mir, wo ich wohne, wenn ich meinen Sohn zur Kita fahre, da laufen wir an zwei Grundstücken vorbei, wo auf leeren, abgerissenen Grundstücken dann seit einem Jahr, anderthalb Jahren die Verkaufsbanner hängen, wiederum von dem Bauträger selber, dem das Grundstück gehört, der es halt gerne, wahrscheinlich mit Verlust, aber loswerden möchte.
Jetzt sind wir mal gespannt, was das nächste Jahr bringt und vielleicht gibt es ja eine Erholung auf dem Markt und es wird wieder gebaut, vor allem Bauträgerpreise können sich dann vielleicht auch wieder durchsetzen. Aber Sebastian, weil du gesagt hast, kleine Grundstücke laufen besser als große Grundstücke, die eher für Bauträger sind. Wenn ich jetzt ein privater Eigentümer bin eines Grundstücks mit knapp über 1000 Quadratmeter, sage ich doch dann einfach, ja hurra, dann teile ich es doch. Gibt es einen guten Makler, der was kann, weil den brauchst du heute auch genauso für einen Grundstücksverkauf, ist ja kein Selbstläufer. Nicht, dass ihr das falsch versteht, dass ein kleines Grundstück jetzt ein Selbstläufer ist. Wo macht das Sinn? Soll ich das dann tun und sagen, okay, ich teile es auf, nehme nochmal die Kosten, mache eine Teilung und verkaufe beide Teile an mögliche Privatkunden, Privatkäufer?
Ja, wenn das Baurecht das Ganze hergibt, sollte man diese Option auf jeden Fall mal prüfen lassen. Es gibt halt auch nur viele Grundstücke, wo man auf 1000, 1200 Quadratmeter trotzdem nur ein Doppelhaus reinstellen kann.
Wenig bauen darf, ja, genau, richtig.
Und
ja,
dann macht es halt keinen Sinn, ein rückwärtiges Gartengrundstück abzutrennen, weil das hat dann quasi keinen Wert mehr.
Aber das Grundstück ist auch für den Bauträger nicht interessant.
Richtig. Der Bauträger hat dann dieselbe Kalkulation wie bei einem kleineren Grundstück, weil er muss am Ende schauen, was kann er draufbauen, für was kann er es verkaufen und wie hoch sind die Baukosten plus ein bisschen Marge.
Ja.
Dann ist das halt einfach der Einkaufspreis des Grundstücks. Aber ja, Grundstücke müssen jetzt noch effizienter ausgenutzt werden, egal wer es ist, der da bauen möchte. Und entsprechend muss man halt noch effizienter schauen, wo kann man vielleicht noch etwas parzellieren und mehr in den Einzelverkauf gehen. Wenn das geht, ist das auf jeden Fall ein Lösungsschritt.
Ihr habt ein Grundstück, ihr habt so ein Thema auf dem Tisch und möchtet das vielleicht mal geklärt haben. Dürft auch gerne auf uns zukommen. Ihr müsst nicht euch den Architekten sofort gönnen oder einen Projektentwickler. Kommt zu uns. Sebastian liebt sowas, ja, und wir können
eine Ersteinschätzung
bekommt ihr von uns und damit könnt ihr auf jeden Fall schon mal den richtigen Weg einschlagen und wir begleiten euch da dazu. Also jetzt nicht verzweifeln, ja, mit eurem Grundstück, sondern erstmal mit dem richtigen Menschen sprechen, die euch da richtig gut beraten können und dann kann man immer noch schauen, was man draus machen kann, auch ja, heute.
Ja. Ich denke es mir auch immer wieder, vor drei Jahren warst du der König, wenn du ein Grundstück zu verkaufen hattest, ein großes. Also ich sehe es bei mir, ich schaue von meinem Esszimmer, schaue ich runter auf ein Grundstück, unbebaut, schon seit Ewigkeiten, oder unbebaut, es steht auf, ich glaube, 4000 Quadratmeter, das zieht sich quasi durch zwei Straßenzüge, 4000 Quadratmeter habe ich mal grob ausgemessen, steht ein kleines Einfamilienhaus drauf, was nicht mehr bewohnt ist. Das war, zu Bestzeiten war das mal 12 bis 15 Millionen Euro wert. Wahrscheinlich haben die Erben dann gesagt, ach, lass mal es doch mal warten, weil es wird ja jedes Jahr nochmal eine Million mehr wert. Genau die haben jetzt das größte Dilemma, weil aus den 12 bis 15 Millionen sind jetzt 6 bis 8 Millionen geworden, wenn man es realistisch schaut. Weil das ist so groß, das lässt sich auch kaum parzellieren und an Privatleute verkaufen. Vor allem, da ergeben sich ja auch so viele Parzellen daraus, dass du halt auch wirklich dann 8 Privatkäufer brauchst. Und so dicke ist der Markt nicht. Also da haben sich, gut, je nachdem, ich kenne die Leute nicht, denen das gehört. Vielleicht haben die auch eine Perspektive von, wir lassen es noch 10 Jahre liegen. Vielleicht erholt es sich bis dahin wieder. Aber da ist halt einfach mal in einem Jahr Millionen Wert aus den Büchern rausgegangen. Aber wie hat sich das Ganze denn jetzt wirklich, Sprung zum Halbjahresbericht, entwickelt von den, wie gesagt, die Bodenrichtwerte sind die durchschnittlichen Preise der Jahre 2022 und 2023. Sie sind zwar frisch veröffentlicht, aber trotzdem ein Blick in den Rückspiegel. Und deswegen ist es immer sehr gut, auch den Quartals- oder Halbjahresbericht vom Gutachterausschuss nochmal anzuschauen, die dann eben auswerten, wie werden denn in diesem letzten halben Jahr die Grundstücke tatsächlich verkauft im Vergleich zu den Bodenrichtwerten, auch wenn die aktuell noch die gültigen sind. Und da wurde jetzt komplett im Durchschnitt über alle Münchner Lagen, also auch wieder mit Vorsicht zu genießen und individuell zu beurteilen, ein Abschlag von 6% ermittelt. Das heißt, im ersten Halbjahr wurden die Grundstücke im Schnitt nochmal 6% unter den frisch veröffentlichten Bodenrichtwerten gehandelt.
Also kleiner Hinweis an die werten Kollegen, die noch die Algorithmen nutzen für die Immobilienbewertung. Wenn ihr heute Grundstücke bewertet oder das im Sachwertverfahren das Grundstück bewerten wollt, dann habt ihr jetzt ein Problem, weil diese 6% sind nämlich noch nicht berücksichtigt wahrscheinlich. Und deswegen lohnt sich die Handarbeit, wie wir es machen, gutachterlich. Und das kann ein Riesenunterschied sein, weil wenn du heute mit dem falschen Angebotspreis rausgehst, Sebastian, wissen wir alle, dann wird es nichts mit dem Verkauf und dann wird es auch recht nichts mit der Nachfrage. Ja.
Zumal selbst wenn man die 6% Abschlag jetzt in die einzelnen Bewertungen einsetzt, trifft man ja wahrscheinlich immer noch nicht den richtigen Wert, weil auch da gibt es ja nochmal große Abweichungen. Also ich habe es gesagt, für große Bauträgergrundstücke können wir auch von den Bodenrichtwerten nochmal 20% abziehen und nicht nur 6%. Und dann hätten wir in Summe je nach Lage 40% Minus gegenüber den Höchstpreisen 2020 und 2021. Also da steckt schon viel Musik drin gerade in den Bodenpreisen und man braucht da wirklich jemanden, wenn man den korrekten Marktwert, den realistischen Marktwert ermitteln möchte, der da wirklich mit Sachkunde und Fachkunde drauf guckt und sagt, was haben jetzt diese einzelnen Stellschrauben wirklich für einen Einfluss auf den Wert dieses konkret zu bewertenden Grundstücks.
Sebastian, wenn jetzt so viel Bewegung drin ist in den Bodenwerten, und ich weiß, du wirst jetzt keine Antwort drauf haben, aber ich wollte es trotzdem mal ansprechen. Du weißt ja, dass wir immer wieder auch die Nachfrage haben nach den Bodenwerten und Gebäudewerten, die das Finanzamt ja dann festlegt für die Grundsteuer. Also wir beide wissen, dass das Finanzamt jetzt nicht sich die neuesten Werte anschaut und gleich mal alles anpasst. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn, frage ich dich mal als Experte in dem Bereich, mit der Mann der Zahlen, macht es Sinn, sich jetzt wirklich die Mühe zu machen und in den Notarvertrag die Werte anzugleichen aufgrund solcher Bewegungen, um dann einfach dem Finanzamt zu sagen, pass mal auf, liebes Finanzamt, mag zwar sein, dass du mich jetzt festlegst hier mit den Bodenwerten und dem Gebäudewert, aber ich bin der Meinung, wir haben hier einen anderen Wert und den möchte ich bitte ganz gerne angesetzt haben. Was sagst du dazu?
Ich habe da eine Antwort durchaus drauf. Also worauf Marc anspielt, ist, wenn sich jetzt jemand eine Immobilie, sei es jetzt eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus zur Kapitalanlage kauft und man, das Finanzamt legt ja dann für die Abschreibungen im Nachhinein die Aufteilung nach Boden- und Gebäudewert fest. Und ja, es kann durchaus sein, dass dort alte Werte verwendet werden, die den Bodenwert zu hoch ansetzen und den Gebäudewert zu niedrig. Und man möchte ja immer für die maximale Abschreibung einen hohen Gebäudewertanteil haben. Deswegen, und das ist auch absolut zulässig, kann man selber als Käufer dem Notar sagen, bitte schreib in den Kaufvertrag folgende Grund- und Boden- und Gebäudeaufteilung rein. Und wenn die nicht völlig absurd ist, ist das Finanzamt sogar verpflichtet, diese Aufteilung zu übernehmen. Es gibt da wiederum so Regelungen. Es gibt vom Bundesfinanzministerium einen Rechner online, wo man schon mal schauen kann, wie ist jetzt für die Immobilie, für die ich mich interessiere, die Kaufpreisaufteilung, wie sie das Finanzamt ansetzen würde. Und man darf, das ist die Empfehlung von Steuerberatern, habe ich gehört, ich bin selber kein Steuerberater, aber was man so mitkriegt, um 20 Prozentpunkte davon nochmal abweichen. Oder um 20 Prozent. Das muss ich jetzt nicht, muss ich jetzt nochmal gucken oder nachhören, aber macht euch da einfach schlau bei eurem Steuerberater. Das heißt, ihr dürft von dieser durchschnittlichen Finanzamtskalkulation nochmal signifikant zu euren Gunsten abweichen und schreibt das in den Kaufvertrag rein und dann muss das Finanzamt das ansetzen. Guter Punkt, weil es passt nämlich genau zu dieser Entwicklung der Bodenrichtwerte.
Da habe ich auch mal wieder eine gute Frage, ne, Sebastian. Ja, nein, mir ist es gerade so gekommen, weil wir haben das Thema immer häufiger, liegt aber auch daran, dass ganz viele Berater jetzt auch bei Insta unterwegs sind und solche Tipps geben, ja, und wir haben das Thema öfter auch auf dem Tisch, nur wir halten uns aufgrund unserer Haftungsthemen und Beratungsthemen extrem zurück, weil wir einfach, wie soll ich sagen, keine Steuerberater sind, ja, und auch in dem Bereich jetzt keine verlässlichen Aussagen treffen können, aber hinweisen können wir, ja, und jetzt hat es auch gerade schön gepasst.
Ja. So, ich glaube, wir machen dann mal den Cut zum Thema Grundstückspreise, Bodenrichtwerte. Da haben wir sehr viel dazu erzählt. Wie gesagt, was der Marc vorhin auch schon erwähnt hat, wenn ihr selber gerade ein Grundstücksthema habt, eine Bewertung braucht oder an einer Verkaufsabsicht hängt, kommt auf uns zu. Wir haben inzwischen wieder ein sehr gutes Gefühl für die neue Marktsituation, für die neuen Grundstückspreise und können euch da einfach eine realistische Einschätzung geben. So, der Halbjahresbericht redet ja aber nicht nur über Grundstückspreise, sondern auch über Wohnungs- und Hauspreise. Und da wollen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge auch nochmal einen Blick für euch drauf werfen. Was wurde denn im ersten Halbjahr 2024 so gehandelt auf dem Immobilienmarkt? Also einmal einleitend, ja, es wurde nochmal auf die Grundstücke geguckt, aber jetzt nicht auf die Preise, sondern auf das Transaktionsvolumen. Denn wir hatten ja ganz lange das Thema, dass Grundstücke quasi gar nicht mehr gehandelt wurden, sondern dass quasi ein toter Markt war. Aber es wurde jetzt tatsächlich wieder etwas mehr Grundstücksverkäufe verbucht, die aber immer noch auf einem ganz niedrigen Niveau liegen und auch deutlich unter den Transaktionszahlen der Vorjahresperioden. Ähnliches dann eben auch zum Teilsegment der Wohnungen. Dort wurden im ersten Halbjahr 2024 zwar 29% mehr Wohnungen verkauft als im ersten Halbjahr 2023, aber trotzdem immer noch weniger als jeweils in den 8 Jahren davor. Marc, wie schaut es aus bei den Kaufpreisen für Neubauwohnungen? Was spuckt da der Halbjahresbericht aus?
Also da ist es so, dass in den durchschnittlichen Lagen es nur einen marginalen Preisrückgang auf ca. 9.800 Quadratmeter, Euro den Quadratmeter gab. Also nicht viel. Und in guten Lagen, da hat es ordentlich zugelangt, da sind wir bei minus 16%. Also da waren wir ja doch schon mal bei 12.000, 13.000 Euro den Quadratmeter und jetzt sind wir bei 10.350 Euro pro Quadratmeter. Also da spürt man dann schon deutlich die Bewegung.
Also man sieht eben auch, dass mit 9.800 und 10.350 die guten und die durchschnittlichen Lagen im Neubau sehr nah beieinander sind.
Ja.
Da war die Spanne mal deutlich größer. Also das Premium für eine gute Lage wird im Neubau wieder weniger honoriert. Für die Bestlagen gibt es tatsächlich jetzt keine Auswertungen bisher, weil es da einfach zu wenige Verkaufsfälle gibt. Und wenn man jetzt eben mal denselben Blick auf die Bestandswohnungen wirft, da gibt es auch für verschiedene Baujahrskategorien eben diese Trendlinien und da kann man eher jetzt je nach Baujahrssegment nochmal von einem weiteren leichten Preisrückgang in manchen Bereichen von einer Stagnation gegenüber 2023 sprechen. Das heißt also, wir sind jetzt wirklich in der Konsolidierungsphase, aber noch im ersten Halbjahr nicht da gewesen, dass die Preise für Bestandswohnungen schon wieder raufgehen.
Nein, also das, was in der Presse steht, Sebastian, ich schicke es dir ja auch immer rüber, ne? Wir schicken uns ja immer alles quer rüber, was wir lesen. Das ist wirklich ein Durchschnitt, eine Durchschnittsbetrachtung auf ganz Deutschland und es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Bereiche in Deutschland, wo gerade wieder eine kleine Umkehr stattfindet. Ja,
ja, das sind halt die von deutlich niedrigeren Preisniveaus kommen,
ja, genau,
wo die Erschwinglichkeit für ein durchschnittliches Einkommen, sich eine Wohnung zu kaufen, halt ein ganz anderes.
Ganz andere. Hast du
es richtig gesagt. Also Ruhrgebiet oder auch Ostdeutschland oder auch Nordbayern, also all diese Regionen, wo man halt für 1.000, 1.500 Euro eine Wohnung gekriegt hat, da waren die Preiseinbrüche natürlich nicht so stark wie in München. Und die erholen sich halt jetzt auch wieder ein bisschen früher. Da gab es jetzt nicht so diese dramatischen Preisveränderungen wie jetzt hier in der teuersten Stadt Deutschlands.
Es gab aber auch gefühlt jetzt, also aus eigener Erfahrung, Sebastian, können wir auch bestätigen, dass wenn der Angebotspreis passt, haben wir eine Nachfragesituation gehabt, fast schon wie früher, ne? Wie fast schon wie vor 2-3 Jahren. Aber der Preis muss funktionieren und er muss in einem Bereich sein, wo er dann auch wirklich auch zur Zinsentwicklung passt, sodass sich eben weniger vielleicht der Kapitalanleger, aber auch der Eigennutzer wieder heraustraut und sagt, so, und jetzt gehe ich den Schritt, auch wenn ich meine 3,1-3,2% Zins habe, plus 1,5% Tilgung. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur Schnäppchen gehen, weil in München gibt es eigentlich kein Schnäppchen. Ja? Wir jammern hier ja auf einem hohen Niveau. Aber was wir dann auch so manchmal feststellen ist, wenn so Quadratmeterpreise im Umland von München sich langsam annähern an Preise wie in Ingolstadt oder Regensburg, dann ist natürlich schon, merkt man schon deutlich, was passiert ist in den letzten Monaten und Jahren.
Das würde ich jetzt mit dieser Nachfrageaktivität, würde ich jetzt nochmal in zwei Kategorien einteilen. Das merke ich gerade. Ich betreue jetzt gerade zwei Wohnungen oder bin mit zwei Wohnungen quasi gleichzeitig in den Verkauf gegangen, die ich jetzt bevorzugt betreue. Eine Wohnung aus Baujahr 2010 in Giesing, habt ihr vielleicht auf unserer Website auch gesehen. Da hatte ich sehr schnell 9 oder 12 Besichtigungen oder am Ende waren es vielleicht 15 und habe daraus 4 Kaufzusagen zum vollen Preis bekommen. Baujahr 2010, effizienter Grundriss, extrem gut nachgefragt, das wollen die Leute kaufen. Dann gleichzeitig eine Dachgeschosswohnung in einem 60er-Jahre-Haus in Nymphenburg, Top-Lage, wirklich.
Bessere
Top-Lage.
Lage, viel bessere Lage, ja.
Ja, aber Renovierungsbedarf in der Wohnung, Sanierungsbedarf am Gebäude. Ich habe jetzt fast 100 Anfragen.
Ja.
Ich glaube 85.
Weil wenn 88. du die ersten Fakten liest, denkst du dir, wow.
Ja.
Ich krieg für unter 500.000 Euro eine Dachgeschosswohnung im besten Nymphenburg oder Gern, ist es schon Gern?
Ja,
Nymphenburg. Nicht. Ja. Dann hast du natürlich die Anfragen. Aber der Markt war noch nie so klar und deutlich mit seiner Antwort, wie er heute ist, ne?
Und die Interessenten würden diese Wohnung gerne kaufen, weil sie die Lage toll finden und das Potenzial und die Raumaufteilung der Wohnung toll finden. Aber sie wollen einfach nochmal weitere Preisabschläge haben. Und die Angebote, die ich kriege, liegen einfach nicht da, was der Verkäufer sich vorstellt. Ich will jetzt da nicht in konkrete Zahlen einsteigen. Aber ja, über den Gesamtmarkt haben wir wieder Kaufinteresse.
Mhm.
Aber es ist einfach in der Umsetzung zur Kaufentscheidung nach der Besichtigung gibt es große Unterschiede, vor allem nach Baujahr und Zustand und Ausstattung der Wohnung und des Hauses an sich.
Also man hat auch so das Gefühl, jeder hat Angst, um 1 Euro zu teuer zu kaufen oder ist sehr sensibel, da reden wir von Wohnungen, wo die Leute zinssensibel sind.
Das energetische Thema
auch,
ist eins, was extrem getrieben wird gerade.
Ja, klar. Und je älter die Immobilie ist, desto mehr getrieben, logisch, ja. Und und bei dem ganzen Förderwirrwarr, was wir haben oder was wir nicht haben, ist es umso schwieriger heute. Ich meine, Sebastian, du schaust selber regelmäßig nach kleinen Wohnungen. Du hast ja auf deiner Liste so viel stehen in ganz Südbayern, dass du ja ein Buch schreiben könntest über das Thema Anfragen, Preise. Also du bist ja selbst mittendrin im Kaufthema und erlebst es ja selber. Ja. Also ich hoffe, es hat euch interessiert, dass wir mal ein bisschen in die Zahlen gegangen sind. Wir stehen total auf Fakten und nicht auf schwindelige Pressemitteilungen, die sich mal ganz schnell lesen und dann missverstanden werden. Also, und wenn ihr sagt, es hat euch interessiert, ihr wollt da ganz gern vielleicht auch mal noch ein bisschen tiefer reingehen oder habt einen Einzelfall, den ihr besprechen wollt, schreibt uns gerne auf info@lehmannhuber.de. Fragen dazu, wenn ihr zum Podcast eine Idee habt und sagt, Mensch, behandelt doch mal dieses oder jenes Thema, schreibt uns gerne. Wir sind immer offen für Neues und ihr wisst ja, wir nehmen durchaus Themen von euch sehr ernst und packen sie dann in eine Folge rein. Und ansonsten können wir noch sagen, ja, es wird ein heißer Herbst. Wir werden viele neue, schöne Sachen haben. Zum Teil starten wir jetzt schon. Und wenn ihr auf unsere Website geht, werdet ihr auch einiges Attraktives finden. Und wir stehen euch, Sebastian und ich, immer mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns drauf, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid.
Genau, ab jetzt wieder im 14-Tages-Rhythmus. Uns gehen die Themen nicht aus. Freut uns, wenn ihr immer wieder einschaltet.
Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Und beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus.
Servus.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.